Schön, dass du da bist, Paul, mit deiner Frau Erika.
Ja, schönen guten Morgen miteinander. Vorhin stand ganz kurz Kindergeschichte und dann hat er gleich gewechselt auf Predigt. Wir wollen jetzt nicht zusammen hier vorne sitzen und uns eine Geschichte erzählen. Aber Maggie hat mich fast inständig gebeten, trotzdem eine Kindergeschichte zu erzählen. Denn auch die Erwachsenen hören gerne Kindergeschichten. Und das will ich jetzt gerne machen. So stelle ich jetzt nicht nur dir, sondern uns allen die Frage, hast du einen Freund? Hast du eine Freundin? Ist es gut, einen Freund zu haben, eine Freundin zu haben? Schon? Aha. Super, seid der Christian. Ah, lo geht's da, doch? Okay, ja. Was ist ein Freund, eine Freundin? Die Geschichte handelt von Bruno. Der hatte auch einen Freund. Aber dieser Freund war kein Knabe, kein Mädchen, wäre eine Freundin gewesen, sondern hat vier Beine. Der Leno. Der Leno ist sein Freund. Sie haben einen Hund, der heißt Leno, und den haben sie schon von ganz klein auf aufgezogen, als Welpe bei ihnen zu Hause. Und mit der Zeit hat sich da der Bruno mit dem Leno getraut, etwa so Spiele zu machen und hat ihm so gewisse Sachen beigebracht, etwas Kunststücke, Hunde machen gerne Männchen und so weiter. Und hat sogar so weit gebracht, dass der Leno Sachen transportiert hat. Also wenn ihm gesagt hat, du hol mir bitte das, und hat ihm das gesagt, dann hat er das geholt und hergebracht. Und der Leno ist sogar so weit gekommen, der ging einkaufen. Er ist gepostet, der ging einkaufen. Also das ging folgendermaßen, am Morgen brauchen sie immer 8 Brötchen zum Frühstück. Und dann hat die Mutter dem Leno ein Körbchen in die Schnauze gesteckt, hat, Annika kennt die Geschichte, ist auch aus einem unserer Kinderbücher, ich war ja BEB-Leiter und Verlagsleiter, also ich kenne unsere Bücher und ich möchte euch empfehlen, lest das, diese Bücher durch, wenn ihr Kinder habt, dann erzählt ihnen diese Geschichte. Also ich habe sie nicht selber erfunden, sie steht in einem unserer Bücher vom Verlag. Das Körbchen in der Schnauze, im Körbchen ein Tuch und gut, es waren immer 8 Brötchen, die Bäckerin wusste bereits wie viel, aber das Geld lag auch drin. Und der Leno ist marschiert zur Bäckerei, die Bäckerin hat das Geld rausgenommen, Brötchen rein, Leno nach Hause, haben die Brötchen gegessen, das hat wunderbar geklappt. Eines Morgens kommt Leno nach Hause, und sind nur noch 7 Brötchen drin. Na gut, jetzt hat sich die Bäckerin manchmal Schweizerdeutsch, aber ich verstehe das ja. Nicht richtig gezählt. Am anderen Morgen wieder nur 7 Brötchen. Sagt er, etwas kann ich nehmen, der hat für Leno eins gefressen. Also der Bruno war etwas skeptisch, Vater hat gesagt, nein, also der Leno ist wirklich ein guter Hund, also der macht das nicht und schau mich an. Wenn er etwas auf dem Kerbholz hätte, wenn er es gefressen hätte, der würde nicht so reagieren. Das spürt man dem Hund an. Und gesagt, weißt du was, jetzt beobachten wir mal den Leno, wie das passiert, was er da macht. Sie gingen am anderen Morgen zur Kreuzung, Straßenkreuzung, dort, wo der Leno von der Bäckerei kommt, um die Ecke. Und da sehen sie, er kommt mit dem Körbchen in der Schnauze. Und bei der Ecke hat er ein kleines Mäulchen und einen Lebhaken. Und da geht er um die Ecke, verschwindet hinter diesem Hag. Nur ganz kurz, kommt wieder nach vorn, spaziert nach Hause. Vater und Bruno gehen hinter nach und da sehen sie tatsächlich, es sind 7 Brötchen drin. Sagt er, was ist jetzt geschehen? Da gehen sie hinter diese Hecke und hinter dieser Hecke liegt eine Hündin mit einem gebrochenen Bein. Das war die Freundin von Leno. Und er hat das irgendwie gewusst oder gemerkt und er hat auch tatsächlich seine Freundin, der Hündin, jeden Morgen ein Brötchen gebracht, damit sie etwas zu fressen hat. So steht es in dieser Geschichte. Und Bruno war eigentlich froh, dass er seinen lieben Leno, seinen Freund, nicht gescholten hat und ihm böse gewesen ist. Und ich denke, das ist auch für uns eine ganz entscheidende Überlegung. Manchmal verstehen wir unsere Freunde nicht, unsere Mitmenschen nicht. Weshalb machen sie nun dies oder das? Und da können wir gleich irgendwelche Szenen kreieren und böse sein und sie vielleicht sogar missachten oder verachten Aber ich denke, es ist gut, wenn wir nachforschen und sehen, was ist wirklich der Grund, weshalb jemand sich plötzlich anders verhält. Dass man nicht einfach vorurteilsvoll auf den anderen zugeht, sondern wirklich fragt, weshalb ist das plötzlich anders. Mit einem guten Freund, du gesagt hast, mit einem guten Freund kann man auch solche Probleme lösen. Und Freunde braucht doch eigentlich jeder. Freunde braucht jeder. Das ist eigentlich der Titel unserer Predigt heute. Freunde braucht jeder. Nun die Frage, wie komme ich zu solch einer Aussage? Freunde braucht jeder. Sind es vielleicht Erinnerungen an unvergessliche Erlebnisse mit Freunden? Ist es vielleicht die Suche nach einem Freund? Oder einfach die Freude, sich mit einem Freund zu treffen, gemeinsam etwas Schönes zu erleben? Vielleicht auch hier in der Gemeinde, gemeinsam Gottesdienste feiern. Also ich freue mich jedenfalls, heute Morgen bei euch zu sein. Das war eine relativ spontane Entscheidung, aber ich habe gesehen, ihr habt noch einen offenen Termin. Und da habe ich dann Monika angerufen, wo ist sie da? Genau. Oder geschrieben, ich könnte kommen, wenn ihr wollt. Also ich freue mich, hier zu sein heute Morgen. Gut, das sagt ja wahrscheinlich jeder, der hierher kommt. Ich freue mich, da zu sein. Sonst müsste er gar nicht kommen. Soll es eher bleiben lassen. Nein, also ich freue mich wirklich. Aber die Frage ist nun, was heißt das eigentlich, sich freuen? Was heißt das, sich freuen? Freude haben. Was ist denn eigentlich die Freude? Was ist das? Die Freude, habe ich gelesen, gehört zu den Urbedürfnissen des Lebens, so wie die Liebe. Und Augustinus hat einmal formuliert, die Seele nährt sich von dem, worüber sie sich freut. Die Seele nährt sich von dem, worüber sie sich freut. Hat deine Seele heute Morgen schon Nahrung bekommen? Also hast du dich schon über etwas gefreut heute Morgen? Eben vielleicht hier zu sein. Also die einen und anderen nicken, so bedächtig. Aha. Kann ja sein. Aber die Frage, was ist denn eigentlich Freude? Im Synonymwörterbuch heißt es, Freude ist identisch mit Glück, Heiterkeit, Entzücken, Spaß, Vergnügen, Fröhlichkeit, Hochgenuss und so weiter. Also die Freude wird in Verbindung genannt mit etwas Angenehmem, etwas Schönem, mit etwas, das man nicht so schnell vergisst. Beispiel Ferien. Es ist Ferienzeit. Einige sind nicht hier. Also man kann doch wirklich sich freuen auf die Ferien und die Tage genießen. Und ich habe jeweils unseren Kindern gesagt, wenn wir in die Ferien gegangen sind, am ersten Tag, nun, das ist der erste Tag unserer Ferien. Freut euch doch jetzt an diesen Ferien. Und genießt es wirklich auch, wenn wir 2 Wochen zusammen weg sind. Nicht, dass ihr dann am zweitletzten Tag sagt, ach, jetzt sind die Ferien schon vorbei. Ich habe es gar nicht gemerkt. Nee, jetzt freuen wir uns, dass die Ferien vor uns liegen. Aber wisst ihr eigentlich, warum das der erste Tag nach den Ferien der schönste ist? Man kann sich am längsten auf die nächsten Ferien freuen. Das ist doch auch schön. Ferien genießen, auch ob es heißt im Sommer oder im Winter, oder zum Beispiel auch ein gutes Essen mit der Frau zusammen genießen oder jemandem Freude bereiten. Das ist auch etwas, was Freude macht. Es gibt das Sprichwort, willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Kennen wir doch auch. Können wir auch praktizieren. Frage, welches ist denn nun eigentlich die schönste Freude? Christian, die Schadenfreude. Sag mal, sei die schönste Freude. Ich denke da an eine Gruppe Infanteristen. Sie sind schwer bepackt mit einigen Kilos auf dem Rücken, die marschieren in der Hitze, so wie jetzt auch in der Sommerhitze, der Straße entlang. Und es sind noch etwa 25 Kilometer. Und da sehen sie plötzlich unterwegs, wie da im Graben Kabel liegen und etwas weiter vorn sind die Funker. Die machen auch Dienst. Aber die sitzen dort, drehen ihre Dings da und geben ihre Funksprüche durch. Und sein Infanterist denkt, nein, das geht nicht. Das geht jetzt wirklich nicht. Wir marschieren in der Hitze, voll bepackt, und die sitzen einfach da und drehen ihre Funksprüche. Nimmt sein Sackmesser, Taschenmesser hervor, bückt sich und schneidet das Kabel in zwei. Denke ich, so, jetzt können Sie auch marschieren. Man mindestens den Schaden suchen. Das ist Schadenfreude. Nun, Salomo hat ja dazu mal etwas gesagt. Salomo, lesen das in den Sprüchen, Kapitel 17, Vers 5. Da sagt der Salomo, der Weise: Wer den Armen verspottet, verhöhnt dessen Schöpfer, und wer sich über eines anderen Unglück freut, wird nicht ungestraft bleiben. Also Schadenfreude ist doch nicht die schönste Freude. Also ich hätte mindestens ein schlechtes Gewissen. Aha. Aber die Frage ist doch, wenn wir sagen, die Freude gehört zu den Urbedürfnissen des Menschen, so wie die Liebe, was macht denn eigentlich Freude? Und da muss ich sagen, wenn ich die Werbung betrachte heutzutage, da bin ich nicht selten erstaunt über eine gewisse Selbstverständlichkeit der heutigen Einordnung von Lebenswerten, die unsere Mitbürger da pflegen. Aber muss jeder selber wissen. Nun, was macht Freude? Kommen wir zurück, eine echte Freundin, einen echten Freund zu haben. Das macht doch wirklich Freude. Und die Frage, was ist denn ein echter Freund? Was ist für dich ein echter Freund? Unlängst habe ich in einem Café mal das Zuckersäckli gelesen, und da hat es immer so Sprüche drauf. Und da stand auf diesem Zuckersäckli: Seit so viel kopiert wird, gibt es zu wenig Originale. Seit so viel kopiert wird, gibt es zu wenig Originale. Ein echter Freund, eine echte Freundin ist ein Original. Und zwar in jeder Lebenslage. Hiob hat das beispielsweise erlebt. Er hat ja Freunde, viele Freunde, solange es ihm gut ging. Aber dann kam die Zeit, als ihm nicht mehr so gut ging. Er hat Hof und Herde verloren, Kinder verloren, er wurde krank, sterbenskrank, kann man sagen. Und seine Freunde, die eigentlich immer seine Freunde waren, sitzen nun bei ihm. Gut, zuerst mal eine Woche, 7 Tage in der Stille. Könnten wir heute wahrscheinlich nicht mehr 7 Tage zusammensitzen in der Stille. Aber dann beginnen sie. Ja, Hiob, irgendwas musst du ja auf dem Kerbholz haben, sonst würde es dir nicht so schlecht gehen. Sie machen ihm Vorwürfe. Und dann schreibt er, Kapitel 19, Vers 14 im Buch Hiob, Kapitel 19, Vers 14: Meine Nächsten haben sich zurückgezogen und meine Freunde haben mich verlassen. Sie sind zwar noch da, um ihn herum, aber er fühlt sich von ihnen verlassen. Und ich denke, es könnte ihm vielleicht in den Sinn gekommen sein, wie uns auch, dass ich sage, also nun, diesen Freund, den könnte ich nun wirklich auf den Mond schießen. Das hilft mir eigentlich nichts mehr. Aber ich kann jetzt eins sagen. Wenn dir solche Gedanken kommen, dieser Freund oder dieser Nachbar oder das Arbeitskollege, die Arbeitskollegin, furchtbar, könnte ich auf den Mond schießen. Vielleicht auch ein anderes Gemeindeglied, das mir nicht so passt. Oder vielleicht sogar zu Hause, meine Kinder, meine Ehefrau, mein Mann. Es nervt enorm, könnte ich auf den Mond schießen. Ich will eines sagen, das reicht nicht. Das reicht bei weitem nicht. Wenn schon, müsst ihr viel weiter gehen. Ganz hinauf, bis vor den Thron Gottes. Wenn du mit deinem Mitmenschen Probleme hast, dann nicht bis zum Mond, sondern bis zum Thron Gottes. Dorthin kannst du ihn schießen. Und dort stehst du nämlich dann auch zusammen mit deinem Freund, deinen Nachbarn, vor dem Thron Gottes. Und da siehst du dich und ihn ganz plötzlich in einem anderen Licht. Interessant ist ja bei Hiob. Bei Hiob lesen wir dann am Ende des Buches, Kapitel 42, Vers 10, wo es heißt: Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat, als er mit seinen Freunden vor den Thron Gottes trat und für sie eingestanden ist, für sie gebeten hat. Salomo hat auch einmal gesagt: Reichtum macht viele Freunde, aber der Arme wird von seinen Freunden verlassen. Ein anderes klassisches Beispiel, übrigens Sprüche 19, Vers 4. Ein anderes klassisches Beispiel ist ja der verlorene Sohn. Er missachtet die Liebe des Vaters, bringt Schande über das Vaterhaus und gewinnt jede Menge Freunde, solange er Geld hat und bezahlen kann. Kaum sind die Stütz weg, kein Geld mehr, keine Frauen, keine Freunde, keine Lust, keine Freude mehr. Was macht er? Er kommt stinkend nach Hause. Vom Bruder wird er gehasst. Das ist ein anderes Thema, könnte man auch mal darüber reden. Hat übrigens auch Salomo mal gesagt, ein treuer Freund liebt mehr als ein Bruder. So als Klammer. Ein Bruder, eine Schwester wird in die Familie geboren, kann ich mir nicht auslesen. Auch in der Gemeindefamilie nicht. Ein treuer Freund liebt mehr als ein Bruder. Das ist ein anderes Thema. Aber vom Vater wird er geliebt. Vom Vater wird er geliebt und zwar bedingungslos. Er erwartet ihn, er nimmt ihm entgegen, er umarmt ihn, gibt ihm einen Kuss, zieht ihm neue Kleider an, gibt ihm einen Ring an den Finger. Er macht ein Fest. Der Vater wartet auf den Sohn, obwohl eigentlich, das ist ein anderer Gedanke, der Sohn hatte gesagt, Vater, gib mir dein Erbe. Und das Erbe wurde eigentlich damals verteilt, wenn der Vater stirbt. Also mit anderen Worten hat der jüngere Sohn zum Vater gesagt, du bist für mich gestorben, ich will die Erbschaft, zahl mich aus, für mich gibt es dich eigentlich nicht mehr. Du bist für mich tot. Und dieser Vater erwartet seinen Sohn bedingungslos. Frage, gibt sich der Vater damit eine Blöße? Gibt sich der Vater damit eine Blöße? Der Vater ist der Freund seines Sohnes, so verwahrlost und stinkend, wie er auch nach Hause kommt. Er ist immer noch mein Sohn, sagt der Vater. Und er ist und bleibt mein Freund. Gibt sich der Vater eine Blöße? Hermann Gensch hat einmal geschrieben, die wahre Überlegenheit liegt im Lieben. Wer liebt, ist auch dann überlegen, wenn er unterliegt. Die wahre Überlegenheit liegt im Lieben. Wer liebt, ist auch dann überlegen, wenn er unterliegt. Der Sohn wählt den Weg nach Hause, weil er eben um diese Liebe seines Vaters weiß. Hätte er das nicht gewusst, wäre er vielleicht nicht gekommen. Er weiß, der Vater ist mein Freund. Er liebt mich. Und auch wenn du denkst, dass du keine Freunde brauchst, weißt du, was es heißt, Freunde zu haben, wenn du Freunde brauchst. Die Überlegenheit der Liebe, wie es Hermann Gensch verschrieben hat, hat Jesus Christus aufs Krassenste demonstriert. In Johannes 15 benutzt er ein Bild aus der Natur, um eine unmissverständliche Antwort auf die Sehnsucht nach Geborgenheit und der Sinnfrage des Lebens eines Menschen zu geben. Er spricht vom Weinstock und von der Rebe. Und sagt ganz klar, dranbleiben bringt Leben. Abgeschnitten sein ist tödlich. Und nichts natürlicher als das. Eine abgetrennte Rebe geht kaputt. Das ist ganz klar. Und Johannes 15, Vers 13 bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, die größte Liebe beweist jemand, dass er Leben für seine Freunde hingibt. Die größte Liebe beweist jemand, dass er sein Leben für die Freunde hingibt. Johannes 15, Vers 13. Jesus Christus, Gott ist dein Freund. Jesus Christus, Gott ist dein Freund. Was ist das? Ein Dartpfeil, genau. Herr Weber hat mit seinen Studentinnen und Studenten ein Experiment gemacht. Er hat eine Dartscheibe aufgehängt und darüber ein weißes Blatt. Und er hat gesagt, nun könnt ihr alle, wenn ihr wollt, ein Bild zeichnen des Menschen, der dich enttäuscht hat, der dich geärgert hat, auf den du böse bist. Da kannst du das Bild dann auf diese Dartscheibe hängen, kannst den Pfeil nehmen und kannst dann so richtig mal losschießen. Nun, Judith hat ein Bild gezeichnet von ihrem Freund, der sie verlassen hat, mit einer anderen abgegangen ist. Ein Schulkollege hat ein Bild gezeichnet von seinem kleinen Bruder, der immer alles bekommt und ich immer Zweiter mache und immer der andere ist der Brave und der Liebe und so weiter und so fort. Dann haben sie ihre Bilder hingehängt, eins nach dem anderen, und haben ihre Pfeile geschossen. Kurz bevor Judith dran war, hat der Lehrer gesagt, es ist Zeit aufzuhören, die Stunde ist bald vorbei. Ich denke, wir müssen hier abbrechen. Und Judith war schon wirklich enttäuscht, denn sie hätte sehr gerne auch einen Pfeil auf ihren ehemaligen Freund geschossen. Nun geht der Lehrer nach vorn, nimmt alle diese Bilder weg, eins nach dem anderen, und da bleibt nur noch das weiße Blatt. Und dann nimmt er das weiße Blatt auch weg. Und darunter ist das Bild vom Gesicht von Jesus. Und ihr könnt euch vorstellen, wie dieses Bild ausgesehen hat. Total zerlöchert, die Augen ausgestochen, voll Löcher, das ganze Bild. Und es wird absolut still im Raum. Und der Lehrer zitiert nur ein Wort aus Matthäus 25, Vers 40, wo er sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meine Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Es blieb ganz still im Raum. Und er verweist auf eine Aussage des Petrus, wir lesen das im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9. 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, Segen zu ererben. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Nicht auf den Mond schießen. Viel weiter gehen. Es ist nicht einfach, ich weiß, im Leben. Wir stehen mitten im Leben, das ist nicht immer einfach. Aber er zeigt dann auch, wie wir den Weg dahin finden können. Im Kapitel 1, im 1. Petrusbrief, da lesen wir dann in Vers 18 und 19, wo Petrus sagt, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid aus eurem nichtigen Leben, das ihr wie die Väter führtet, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, dem Blut eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das ist der Weg, dahin zu kommen, zu dem Handeln, das nicht immer einfach ist in unserem Leben. Das kennen wir. Wie ist es möglich, so zu leben, dann, wenn Gott dein und mein Freund ist? Die Frage, ist Gott dein Freund? Ich möchte ein letztes Beispiel aus der Bibel nehmen, und zwar das Beispiel vom sogenannten reichen Jüngling. Wir lesen das im Markus-Evangelium, wir sind ja in der Sabbatschullektion im Markus-Evangelium unterwegs. Wir werden dann auch noch zu diesem Kapitel 10 kommen. Markus-Evangelium, Kapitel 10, und dort lesen wir ab Vers 17. Da heißt es, und als er Jesus sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sagt ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst ja die Gebote. Du sollst nicht töten, sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Anklagen erheben, du sollst niemanden berauben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm, aber eines fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er war aber ganz niedergeschlagen über die Antwort und ging traurig davon, denn er hatte großen Besitz. Dieser reiche Jüngling, er hat eine hohe Achtung vor Jesus. Er kniet vor ihm nieder. Und Jesus lässt es gewähren. Und im Lukas-Evangelium lesen wir sogar, dass es ein Synagogenvorsteher war, der hier vor Jesus niederkniete. Und er glaubte, von Jesus Antwort auf die Frage zu bekommen, wie gelange ich zum ewigen Leben? Also ich meine, wenn mich das jemand fragt, also was für eine bessere Frage gibt es eigentlich? Also sagen, Herr, also ja, zu Jesus sagen, Herr, ich möchte das ewige Leben haben. Wie gelange ich zu diesem ewigen Leben? Und er stellt sie mit der Formulierung, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Die Antwort von Jesus, Vers 19, du kennst die Gebote. Vers 20, habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Dann Vers 21, Jesus gewann ihn lieb und sagte, eines fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Nun stellt sich für mich natürlich wirklich die Frage, erhalte ich das ewige Leben durch Gehorsam und Verzicht? Alle Gebote halten und mein ganzes Vermögen hergeben. Was meint denn Jesus, wenn er beispielsweise im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 10, wo er vom guten Hirten spricht, wenn er dort sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und alles in Fülle haben sollen? Soll ich nun alles hergeben oder alles in Fülle haben? Was meint jetzt Jesus? Ich denke, es gibt eine, für mich gibt es eine ganz klare einen Schlüsseltext, der das auflöst. Jesus setzt nicht auf Verzicht, Jesus setzt Prioritäten. Und zwar lesen wir Matthäus 6, Vers 33, wo er sagt, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und so wird euch solches alles zufallen. Jesus setzt nicht auf Verzicht, aber Jesus setzt Prioritäten. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und so wird euch solches alles zufallen. Und hier liegt das Problem des reichen Mannes in unserer Geschichte. Jesus war für ihn einer, der kalkuliert, der abwägt und verteilt, genauso wie ich es gerade verdient habe. Und aufgrund dieser Beurteilung, nach Grund meiner Beurteilung, habe ich eigentlich alles getan, was getan werden muss. Also sollte es reichen, Herr. Es ist genug. Wo liegt das Problem? Wo liegt sein Problem? Jesus ist für ihn ein Rabbi, ein Lehrer, ein Meister, ein Herr. Und das ist nicht falsch. Aber Jesus ist für ihn kein Freund. Gott will dein Freund sein. Freunde braucht jeder. Braucht jeder Freunde? Das kannst du nur für dich selber beantworten. Ich kann nur für mich sprechen. Echte Freunde in der Familie, im Bekanntenkreis, sind unentbehrlich, wenn man sie hat. Mit echten Freunden kannst du auch echte Freude erleben. Aber eines ist unumstritten. Jesus Christus ist nicht nur der Herr aller Herren, der König aller Könige. Jesus Christus ist der Freund aller Freunde. Lebensnotwendig für jede und für jeden von uns. Mach diese Erfahrung, ich möchte dich ermutigen dazu. Mache diese Erfahrung auch. Jesus ist dein Freund. Amen.